Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Die Arbeitssuche und all das, was biblische Prinzipien sind oder auch Kriterien für das Auswählen eines Jobs, einer Arbeitsstelle, das geht natürlich so weit zurück, dass es beginnt bei Ausbildung, bei Studium und dann bei Arbeitsstelle oder auch Prinzipien und Richtlinien, wann es in Erwägung zu ziehen ist, eine Arbeitsstelle zu wechseln, und Prinzipien genau dagegen, wann es nicht in erster Linie um einen Wechsel der Arbeitsstelle geht, sondern um einen Wechsel von meinem Denken in dieser selben Arbeitsstelle. Und heute Morgen wollen wir uns mit dem nächsten Thema beschäftigen, in dem es sich um all diese schwierigen Leute auf der Arbeit dreht. Der schwierige Chef, die schwierigen Mitarbeiter, die schwierigen Angestellten und so weiter. Unsere Beziehungen am Arbeitsplatz. Und wie wir es in dem ganzen Seminar betont haben, in den letzten Wochen, dreht sich das alles nicht nur um die Erwerbstätigkeit, um diese Arbeitsstelle, sondern um jede und alle Arbeit, die wir tun. Es kann sogar vorkommen, dass die Mutter zu Hause den ganzen Tag arbeitet und auch da Beziehungen hat zu Untergebenen und zu Übergeordneten. Das heißt, diese Beziehungen von heute werden natürlich primär jetzt auf die Arbeitsstelle, als bezahlte Arbeitsstelle ausgerichtet sein, aber sie gelten genauso in jedem anderen Bereich, wo wir Hand anlegen. Ich möchte zu Anfang beten und ihr dürft sitzen bleiben dazu. Herr Jesus Christus, wir möchten dir dafür danken, dass wir heute Morgen uns Gedanken machen darüber und Prinzipien aus deinem Wort anschauen möchten, die in vielen Dingen unserer Lebensweisheit, unserer Weltanschauung total widersprechen. Die dem widersprechen, was die Menschen und die Welt um uns herum vorlebt, uns schult und uns erzählt. Wir wollen beten, dass dein Wort, deine Wahrheit als guter Same auf unsere Herzen fällt, dass wir nachdenken über die Umsetzung und Anwendung von diesen so praktischen Dingen und Fragen für unseren Alltag. Wir beten in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Also, die Arbeitsstelle, wie ich schon sagte, kann ja oftmals sehr schwierig sein. Und wir erinnern uns daran, was wir für große Herausforderungen in dieser Welt haben. Was ist unser Problem in einer gefallenen Welt? Viele haben schon geantwortet. Habt ihr richtig geantwortet? Naja, ihr könnt nochmal antworten. Ihr habt diese Fernbedienung und dieses A, B, C könnt ihr drücken und ihr seht dann, wenn eure Antwort eingegangen ist, dass sie blau hinterlegt ist.
Ich muss neu starten, sonst sind sie gesichert.
Echt? Doch, ich glaube schon. Die haben gerade grün gedrückt.
Nee, du wirst nicht
mehr. Okay, ich mache nochmal. Jetzt seht ihr natürlich, was richtig ist. Hoffentlich habt ihr weggeguckt. In der gefallenen Welt, was ist unser Problem? In der wir leben, stehen wir oft zwischen zwei falschen Sichten über die Arbeit. Das ist Wiederholung der letzten Wochen. Welche gehört nicht dazu? Meine Arbeit ist ein großer Auftrag für mein Leben. Meine Arbeit ist nötig, um über die Runden zu kommen. Meine Arbeit schenkt mir Erfüllung im Leben. Welche dieser drei Aussagen ist nicht falsch, also richtig? Welche der Aussagen ist nicht eine dieser falschen Sichten? Gut. Mal schauen, was ihr denkt. 19 Leute haben es richtig beantwortet. Wir haben festgestellt in den letzten Wochen, dass die eine Seite, von der wir oft vom Pferd fallen in unserer Gesellschaft, welche ist? Wie haben wir diesen Punkt C genannt? Ich habe das jetzt natürlich ein bisschen umformuliert. Die Arbeit wird zu unserem Götzen. Meine Arbeit schenkt mir Erfüllung im Leben. Ist die Arbeit dazu gemacht, uns Erfüllung zu schenken? Was schenkt uns Erfüllung? Gott selbst und Gott allein. Das heißt, wenn wir dem Fallstrick einheimfallen, dass wir denken, wir suchen eine Arbeitsstelle und wünschen uns darin Erfüllung, dann ist das schon prinzipiell falsch. Wir finden Erfüllung allein in Gott. Und da wird nachher die nächste Frage mit anknüpfen. Das ist das eine Extrem, was uns die Welt vormacht und in die wir fallen können, dass unsere Arbeit zum Götzen wird. Und die zweite ist welche? Meine Arbeit ist nötig, um mich über die Runden zu bringen oder um über die Runden zu kommen. Was ist das für die andere Tendenz, in die viele Menschen verfallen? Faulheit. Kennt ihr Arbeitnehmer, die faul sind, die träge sind, die nur arbeiten, um diese Bewegung wirklich einstudiert haben und darauf warten, dass die Zeit um ist? Das ist das andere Extrem. Der eine hat die Arbeit als Götzen und er lebt nur dafür, und der andere, er sieht sie als vollkommen unnütz. Hauptsache, ich kriege gerade so viel Geld, dass ich über die Runden komme, der Rest ist mir egal. Das sind die zwei Extreme, und wir haben gesehen, dass die Arbeit ein großer Teil unseres Lebens ist. Arbeit kam nach dem Sündenfall. Richtig oder falsch? Falsch. Die Arbeit hat Gott geschenkt, bevor der Mensch in Sünde gefallen ist, und es war schon immer großer Teil unseres Lebens. In Bezug auf unsere Beziehungen am Arbeitsplatz, was würdet ihr jetzt sagen, wenn meine Arbeitsstelle für mich ein Götze ist? Was sind dann meine Kollegen? Wenn ich alles daran setze, in meiner Arbeit voranzukommen, Karriere, ich lebe dafür, was sind dann meine Kollegen oder sogar meine Untergebenen oder sogar mein Chef? Aber ich sage mal einfach mal nur die Kollegen um mich herum, auf gleicher Ebene. Meine Diener, meine Untergebenen, ja, ich schiebe Arbeit so ab, dass es mir am besten geht, dass ich vorwärts komme. Was können sie noch sein? Rivalen. Oder? Wenn der ein Stückchen besser ist wie ich, dann ist das gar nicht gut für meinen Götzen, für meine Arbeitsstelle, oder für mein Denken, für meine Karriere. Sie können Rivalen sein. Sie können Konkurrenz sein. Und sie können einfach nur gebraucht werden als Sprungbrett nach oben. Ja, ich lebe so sehr für diese Arbeit, dass ich alles nur gebrauche für wessen Herrlichkeit? Für meine eigene Herrlichkeit. Das ist der Götze, angewandt auf unsere Kollegen, wenn wir in diesem Fallstrick leben. Was ist, wenn wir in der Faulheit und Trägheit leben? Was sind dann unsere Kollegen? Was machst du mit deinen Kollegen, wenn dein großes Ziel einfach nur ist, wenig tun, Hauptsache über die Runden kommen, nicht gefeuert werden, irgendwo auf diesen sogenannten Beamtenstatus kommen, ja, Vertrag ohne all diese ganzen Klauseln? Was sind die Kollegen dann? Ja, eher Diener, weil ich will ja nichts tun, die sollen alles tun. Es sind Gegner in diesem Konkurrenzkampf und, wie wir eigentlich gerade schon gesagt haben, und man merkt sehr, sehr oft eine Situation, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber sie ist mir trotzdem noch sehr vor Augen, ich kann mich nur nicht an den Ort erinnern. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Eine sehr große Kaufhauskette. Und die hatten gerade richtig viel zu tun, weil die bauen gerade mächtig um. Und was macht man beim Umbau? Man muss die ganzen Lagersachen hin und her räumen. Außerdem ist alles dreckig und staubig. Und ratet, ich suche meine Produkte, was ich höre und sehe, wie die Kollegen sich unterhalten. Und die Arbeit ist nicht ihr Götze, sondern der andere Teil. Was machen sie? Hier, was sagt
Quatschen?
Quatschen? Und was sind die Themen?
Der dumme Arbeitgeber, der so viel Stress macht.
Der Arbeitgeber und weiter? Nicht nur nach oben hin, auch die Kollegen, genau. Der hat das nicht gemacht, der hat das nicht gemacht und ich stehe da, weil ich mein Ding nicht finde, mein Produkt und wahrscheinlich 3-4 Minuten stehe ich da und denke mir, sie reden die ganze Zeit davon, dass all ihre Kollegen nicht das machen, was sie sollten. Und was machen sie da? Sie machen auch nichts. Genau das ist der Punkt. Wenn ich in diesem Fallstrick lebe, dann sind meine Beziehungen auf der Arbeit Teil dessen, dass ich anfange, mich zu beschweren, über sie herzuziehen. Und merkt ihr, wie praktisch das wird? Wie du auf einmal merkst, in welchen dieser beiden Tendenzen du dich befindest? Oder manchmal die eine und manchmal die andere? Und diese Prinzipien für unsere Beziehung wollen wir verändern lassen. Durch die Weltanschauung und die Sicht auf die Arbeit von Gott. Und was haben wir festgestellt? Was sagt die Schrift über unsere Arbeit in dem Hinblick darauf, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind? Wie sollten wir arbeiten? Weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind.
Exzellenz.
Exzellenz. Zur Ehre Gottes. Sollen wir andere runtermachen und sie als Konkurrenz sehen? Für wen arbeiten wir? Für Gott und unseren Nächsten. Ein vollkommen neues Bild auf die Arbeitsstelle und auf all diese Tätigkeiten. Ich arbeite nicht für mich, sondern ich komme ganz am Ende. Ich arbeite erstmal für Gott, für den Menschen, für den Nächsten, das große Gebot und dann auch für mich. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist zu arbeiten, dass es wichtig ist, sein Geld zu verdienen, um niemanden auf der Tasche zu liegen. Das ist alles richtig, aber das hohe Ziel ist, für unseren Nächsten zu arbeiten und nicht ihn als im Konkurrenzkampf zu sehen für meine Selbstverherrlichung. Und so werden wir, wenn wir Gott ähnlich sind auf der Arbeitsstelle, diejenigen, die über uns stehen, ehren, diejenigen, die mit uns laufen, ermutigen und diejenigen, über denen wir stehen, aufbauen, vorwärts bringen. Und wir üben unsere Autorität, wenn wir welche bekommen haben, auf der Arbeitsstelle sehr sorgfältig und gut aus, so wie Gott Autorität ausüben würde. Wir möchten, das ist jetzt Rückblick, dahin kommen und uns fragen, wie sieht oder wie funktioniert diese neue Weltanschauung des Evangeliums im Hinblick auf einen Dienst oder auf eine Arbeit, die aus Glauben angetrieben ist, die nicht aus Ehrgeiz, aus Selbstsucht angetrieben ist, auch nicht nur aus Selbsterhaltung, sondern wirklich, dass der Glaube unser Arbeitsleben befeuert und antreibt. Und da schauen wir uns gleich auch einige Bibelstellen zu an, die ihr auf eurem Handout seht. Wir sind bei Römisch 2 jetzt. Wir stellen uns die nächste Frage. Wem diene ich bei meiner Arbeit in erster Linie? Ja, das muss ziemlich schnell gehen. Weil wenn ich über diese neue Weltanschauung denke, die Christus mir gibt, dann ist das eine der wichtigen Fragen. Wem diene ich? Und ich diene nicht in erster Linie für mich, sondern ich diene, wie wir es gerade gesagt haben, für meinen Nächsten. Und wer oder was ist das Wichtigste bei all meiner Arbeit? Ich gebe euch ein bisschen mehr Zeit. Wer möchte, darf Kolosser 3 aufschlagen und schon nachlesen. Was ist die wichtigste Frage bei all meiner Arbeit? Ist die wichtigste Frage, welche Arbeit ich tue? Ist die wichtigste Frage, für wen ich arbeite? Oder ist die wichtigste Frage, wie erfolgreich ich bin? Braucht noch jemand ein bisschen, oder? Die wichtigste Frage,
oh, das ist ja überwältigend.
Lass uns Kaffee trinken gehen. Die wichtigste Frage ist, für wen ich arbeite. Und was ist die Antwort? Für wen arbeite ich? Für Gott. Und ein bisschen spezifischer, für unseren Herrn Jesus Christus. Wir arbeiten für Gott und das ist die wichtigste Frage. Wir sind berufen unter einen neuen Herrn. Wir haben einen anderen Chef, außer dem Chef, der auf der Arbeit in seinem Büro sitzt. Nämlich den Herrn und Meister und Retter unser Selbst. Unter ihm dienen wir, und zwar mit als Christus, als unseren Herrn. Und die Frage ist nicht so sehr, wenn es darum geht, wie können wir aus Glauben angetrieben leben? Ist das das A und O, dass ich mir bewusst mache, auf der Arbeitsstelle, wer mein eigentlicher Chef ist? Sonst kann ich nicht aus Glauben leben. In all diesen wirklich schwierigen Umständen muss ich mir eins vor Augen halten, dass mein eigentlicher Chef nicht dieser selbstsüchtige Karriere-Götzendienst-Arbeitgeber, der mir vielleicht gegenübersteht. Oder andersrum, dieser faulenzende Arbeitgeber, der selbst nichts tut und trotzdem den großen Gewinn abgreift. Was immer die Verdrehtheit der Gesellschaft ist, in der du arbeitest, oder der Firma, sie ist verdreht. Natürlich. Sie lebt unter den Folgen der Sünde. Aber dein Arbeitgeber ist ein anderer. Und das wird dich antreiben, dieses Wissen, dass du aus Glauben Dinge tun kannst, die niemand für möglich hält. Wer von euch hat den Kolosser 3 schon aufgeschlagen? Dort heißt es, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wem? In welcher Einstellung dienen wir und arbeiten wir? Vers 22. Einfalt des Herzens und in Gottesfurcht. Vor wem fürchten sich in aller Regel die meisten Arbeitgeber? Vor dem Chef. Und was ist das? Das ist Augendienerei. Das ist, wenn er zuguckt, arbeite ich. Und das funktioniert ganz gut. Überall kann man was aufstellen und der Chef hat einen riesen Fernseher im Büro und kann alles beobachten. Und nur wenn er zuguckt, dann mache ich auch was. Und Paulus sagt, das ist nicht die Folge von dem, dass Christus euch gerettet hat. Ihr habt einen anderen Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Das heißt, mit wirklicher Überzeugung. Und was bedeutet als für den Herrn?
Als wenn Gott mein Arbeitgeber, also ist er ja.
Genau. In der Art und Weise, als wenn Christus selbst oder Gott selbst mein Arbeitgeber wäre und nicht für Menschen. Und diese Menschen sind all die Menschen, deine Kollegen um dich herum, dass sie sagen, Mensch, das hast du ja wieder toll gemacht, Michael. Und das hast du ja aber eine gute Idee gehabt. Oder super, der kommt immer um 7:45. Oder weiß ich, was für Lob man sich erwartet, was für den Menschen ist. Dieses für den Menschen beinhaltet die, die über dir stehen, die neben dir stehen und die unter dir stehen. Ja. Und all das fällt weg. Und wir haben einen guten Grund, wieso wir für Christus arbeiten. Was ist dieser Grund? Inessa, was wissen wir? Aus Vers 24.
Dass wir unsere Lohn sozusagen Gehalt im Himmel haben, ja, nicht hier.
Nicht am 30. des Monats?
Genau.
Am 15., am 20., was immer? Sondern im Himmel. Genau das ist unsere Motivation und unser Antrieb. Und seht ihr, wie sowohl das Evangelium der Vergangenheit, Christus hat uns gerettet, deswegen leben und arbeiten wir so, als auch die Hoffnung der Zukunft, unser Erbe wartet auf uns, unser Lohn kommt, beides treibt uns an, so zu leben, wie Gott es möchte. Manche gehen zu weit und sagen, man darf überhaupt keine Belohnung versprechen. Man muss alles tun, ohne für den Lohn zu leben. Ja, aber was ist das denn hier? Gott selbst motiviert uns, nicht ausschließlich, aber auch, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Unser herrliches Erbe. Und dieses Bewusstsein ist es, was uns antreibt, auf dieser Arbeitsstelle, in all diesen Beziehungen, so zu leben, wie wir es gerade gezeigt haben. So paradox. Dem anderen helfen, den anderen voranbringen und dienen. Kolosser 3 ist sehr, sehr reich und wahrscheinlich werden wir irgendwann nächstes Jahr es auch in der Predigt noch schaffen zu behandeln. Ich werde in 3 Wochen Kolosser 3 anfangen. Das sollte irgendwann auch dran kommen. Und wieso ist dieser Glaube auf der Arbeitsstelle so wichtig zu zeigen? Dein Glaube auf der Arbeit, er offenbart letztendlich, was dir am allerwichtigsten ist. Und das, wie ich vorhin schon sagte, bezieht sich auf alle Arbeit, die wir tun. Nicht nur den Job von 8 bis 5, sondern alles, was wir machen. Es zeigt, was wir wirklich als allerhöchstes Ziel haben. Wir haben da Hebräer 11 stehen. Als ganzes Kapitel brauchen wir eigentlich nicht aufschlagen. Ich schmeiße es mal nur an die Wand, dass wir uns erinnern. Aber was ist in Hebräer 11 so besonders? Es ist ein ganzes Kapitel, das davon spricht, was Menschen wirklich wertgeachtet haben. Das ist dieselbe Antwort wie aus Kolosser 3, nämlich was? Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt schon sieht oder weiter unten erst kommt. Nee, hier ist noch nichts zu sehen. Ja, hier ist das Wohlgefallen. Wenn wir weitergehen. Worauf warten diese Glaubenshelden? Auf eine Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wo ist diese Stadt, in die wir umziehen wollen? Habt ihr gerade Umzugspläne? Das ist ein guter Umzugsplan. Die Stadt im Himmel. Dieses Ziel haben die Menschen aus Glauben. Und dieses Ziel offenbart sich in deiner Praxis, in deinem Leben. Und du wirst all diese Schwierigkeiten hier für nicht so wichtig achten, wie dieses Ziel zu verfolgen, deinen Glauben zu leben. Und all diese Umstände, in denen wir uns wiederfinden, ob sie heute gut oder schlecht sind. Paulus hat auch beides gehabt. Das ist dieser typische Vers: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Was meint er eigentlich? Nicht, er kann Hochsprung schaffen und eine Eins schreiben, sondern er meint, ich habe gelernt, mit wenig auszukommen und mit viel. Ich war in schwierigen Umständen und ich war in Zeiten, wo es mir wirklich gut ging. Das vermag ich mit Christus. Egal wie die Umstände um uns heraus aussehen. Und da kommen wir zurück zu dieser wichtigen Frage, wo sich alles entscheidet. Es ist nicht so wichtig, was unsere Umstände sind, sondern wen ich im Blick habe als meinen eigentlichen Arbeitgeber. Und dann sehen wir unsere Arbeitsstelle auf einmal wie Römer 12, 2. Als oder eigentlich 1 und 2, die Arbeitsstelle wird Teil unseres Gott wohlgefälligen Opfers. Und das tut sehr oft weh gegen unseren Egoismus, gegen unseren Stolz, weil es sind Dinge, die nicht nach unserer eigentlichen Natur laufen. Aber da, wo wir das tun, das ist unser echter Gottesdienst. Wir haben den Gottesdienst gleich um 11 Uhr, aber wir haben einen Gottesdienst, der ist jeden Tag, jede Stunde und jede Sekunde. Dass wir unsere Leiber darbringen, dass wir unser altes Ich kreuzigen, unsere Sünde von uns lassen und nach dem streben, was Gott möchte. Und dafür brauchen wir den Glauben und den Blick auf Gott, den Blick auf Christus. Und wenn wir diesen Glauben und dieses dieses Angetriebensein aus dem Glauben haben, dann werden wir jede Aufgabe, die kommt, als eine erster Linie Aufgabe von Gott sehen. Sortier diese Schrauben. Wisch den Boden. Mach die und die Auflistung, Statistik. Ob das besonders tolle Aufgaben sind, die uns wirklich herausfordern und in dieser Art an unsere Grenzen bringen, oder ob das Aufgaben sind, wo wir denken, dafür sind wir eigentlich zu gut. Es sind Aufgaben, die wir als eine Aufgabe von Christus sehen müssen, als hätte er sie uns gegeben und dann entsprechend abarbeiten. Und diese eine Aufgabe, die wir nochmal wiederholen wollen mit einer bisschen anderen Bibelstelle, ich glaube, wir hatten sie schon genannt, wäre jetzt noch Markus 10. Markus 10, 42. Oh, super. Die Antwort ist schon eingekreist. Die große Aufgabe, die Gott uns und die Christus uns in allem gibt, im Prinzip ist, dass wir nicht so leben wie die Herrscher der Heidenvölker. Sie unterdrücken und dass sie ihre großen Gewalt über sie ausüben. Bei euch soll es nicht so sein. Und wir lesen das oft nur und denken, das ist meine Familie und das ist meine Gemeinde. Und wir klammern den großen, riesigen Teil unserer Arbeitswelt, unseres Studiums, unserer Schule einfach aus. Als hätten diese Prinzipien nur Anwendung auf den geistlichen Dienst. Ja, wenn jemand in der Gemeinde groß sein will, dann soll er aller Diener sein. Das steht aber gar nicht da. Es bezieht sich auf das ganze Leben. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und was ist das Beispiel, so ganz praktisch, nicht in der Gemeinde, was Jesus gibt in Johannes 13? Wie dient er? Paul. Mit der Fußwaschung. Das ist ganz normale Hausarbeit gewesen des niedrigsten Sklaven. Da war nichts wirklich Geistliches dran. Und das ist das Beispiel. Und diese Fußwaschung, sie ist nur ein kleiner Abglanz davon, was Christus danach in Kapitel 18, 19, 20 macht. Das ist sein echter Dienst. Manchmal heben wir die Fußwaschung so hoch, als wäre es das höchste Gut. Aber das ist nur ein Beispiel Jesu von dem, was er wirklich tun wird, wie er wirklich dienen wird, nämlich bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb ist das, wie es weitergeht, sein Leben zu geben als Lösegeld. Und diese Verausgabung, nicht für mich selbst, sondern für meinen Nächsten, ist, wie Christus wieder gespiegelt wird an meiner Arbeitsstelle. Ich verausgabe mich für den Dienst an dem Nächsten. Egal, ob du nun irgendeinen Bericht schreiben musst, wozu du eigentlich keine Lust hast, ob du nun irgendwas präsentieren musst vor der Chefetage oder sonstige Dienste, egal was es ist. Wir tun alles, damit wir dem Nächsten auf bestmögliche Weise dienen können und seine Arbeit erleichtern. Das ist total Gegensatz zu dem, was wir eigentlich wollen. Eigentlich wollen wir unsere Arbeit erleichtern. Und welche große Wahrheit, ihr seht es auf eurem Skript, aber ist dann das nächste. Philipper 2, was soll uns für ein Gedanke begleiten? Wie war Christus gesinnt? Er hat sich selbst höher geachtet als die anderen. Okay, ein paar sind noch wach. Da hinten gibt es Kaffee übrigens. Ihr sollt so gesinnt sein wie Christus, der sich selbst
niedriger achtet und den anderen höher erachtet. Was ist eine ganz normale Art und Weise, wie wir Gott Ehre geben können? Wie können wir ihn verherrlichen, bis er wiederkommt? So viel wie möglich über Jesus reden, uns selbst aufopfern oder geistliche Dinge tun. Okay, also. Ja, langsam wachen alle auf. Das ist es, worum es geht. Das ist, was wir gerade eben gesagt haben. Es ist nur, einfach nur mal zu sehen, ob ihr zugehört habt. Viele waren wach. Es ist wichtig, dass wir geistliche Dinge tun. Ohne Frage. Aber das ist ein Unterpunkt. Merkt ihr den Unterschied? Uns für das Wohl der anderen aufopfern ist eine höhere Kategorie. Geistliche Dinge tun ist wichtig, aber das ist da untergeordnet. Das gehört mit dazu, für das Wohl von anderen zu wirken. Und deshalb ist es eigentlich auch richtig, aber es ist untergeordnet. Genau dasselbe ist das Zeugnis am Arbeitsplatz. Es ist untergeordnet. Nur das Reden wird nicht viel bringen, wenn du der Faulenzer seiner Firma bist. Das heißt, wir wollen leben und dienen, um uns aufzuopfern. Wie würdet ihr... Ihr habt es ja gerade wahrscheinlich gelesen. Wie geht dieser Satz zu Ende aus Philipper 2? Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern kümmere dich um deine Angelegenheiten und nicht die des anderen. Geh deinen Weg ohne Rücksicht auf andere. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Davon haben wir gerade die ganze Zeit gesprochen. Das ist das Vorbild Christi. Aber ganz praktisch gesehen, letzte Woche ist noch nicht so lange her, es sind nur 3 Tage her, oder 2, je nachdem, wie man zählt. Manche haben vielleicht sogar gestern gearbeitet. Während deiner Arbeit hast du dir Gedanken gemacht, wie könnte ich dafür sorgen, dass mein Kollege mehr Ruhe bekommt? Ja. Wir können auch nicht mal diesen Satz aussprechen, geschweige denn denken, oder? Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Arbeit noch besser ist, noch effektiver funktioniert? Ich achte den anderen höher als mich. Das heißt, ich übernehme die schlechten, die nicht so gut angesehenen Arbeiten und lasse das Gute für meinen Kollegen. Das ist ein glaubensangefeuertes Arbeitsleben. Kommen wir in den letzten 15 Minuten, die wir haben, zu den ganz praktischen Dingen. Ich habe sie alle schon ausgeschrieben, wir werden relativ zügig sie durchgehen können. Vieles haben wir schon indirekt angesprochen, aber praktisch gibt es einmal natürlich den Aspekt, dass ich Vorgesetzte über mir habe. Was in den meisten Fällen der Fall ist, eigentlich immer der Fall ist, irgendjemand hat mir immer was zu sagen, egal in welcher Position ich bin. Selbst wenn ich selbstständig bin und mein eigener Chef bin, dann ist wer mein Chef? Der Kunde, genau. Der Kunde ist König. Ja, das ist nicht nur so ein Sprichwort. Okay, wie sieht das praktisch aus? Wir möchten unseren Glauben auf der Arbeit leben und wir müssen realisieren, dass es Menschen gibt und Autoritäten über uns gibt. Und wenn ihr nochmal zu Philipper 2 geht, Verse 14 bis 16, dann wird ziemlich deutlich, was weiterhin geschrieben wird als unser Gedankenmuster und unser Ziel, wie wir denken sollen. Also es kommt direkt, nachdem er davon spricht, wie Christus sich aufgeopfert hat, wir sind immer noch in Philipper 2, spricht er von Anwendungen. Darum, weil Christus dieses Vorbild uns gegeben hat, deswegen, und jetzt kommen verschiedene Punkte, er fordert sie auf, die Rettung mit Furcht und Zittern zu verwirklichen. Wirklich danach zu streben, diese Dinge auch zu tun. Nicht, weil wir das bewirken, sondern weil Gott es wirkt. Und hier können wir uns überlegen, tu deine Arbeit ohne Murren und Bedenken. Davon haben wir gerade schon gesprochen. Diese Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, die einfach immer nur am Meckern sind, die immer was zu beschweren haben, kannst du im Schlaf wecken und sie würden dir antworten können. Und wenn wir das tun, was sind die Folgen davon? Lest mal ein bisschen weiter bis Vers 15, 16. Wozu führt das, wenn wir ohne Murren und Bedenken alles tun? Seht ihr, bei dem alles, da steht auch Arbeit damit drin, ne? Das heißt, nicht einiges, sondern alles. Und wozu führt das? Ein Zeugnis für den Herrn. Ja, wortwörtlich, was ist es? Unsträflich. Keiner kann dir was zu Last führen. Das erinnert an Daniel, ne? Und die Leute, die ihm was vorhalten wollen und sie finden nichts. Sie müssen ein Gesetz erlassen, damit sie ihn beschuldigen können. Lauter, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Genau darin finden wir uns wieder auf unserer Arbeitswelt. Die Leute sind nicht genauso wie wir. Sie sind verdreht und verkehrt, aber das sagt er auch schon. Wir sind mittendrin. Und deshalb, weil wir mittendrin sind, leuchten wir als Lichter in der Welt. Ist das nicht unglaublich, was das bewirken wird? Was wird das bewirken? Wovon sprechen wir? Was ist unsere Überschrift? Erstens, ohne Murren. Ist das nicht eine verrückte Aussage? Wenn du nicht murrst und dich beschwerst, wirst du auffallen. Das steht da. Und das ist so. Wenn wir einfach zufrieden sind, dann fallen wir auf. Und zwar als Lichter in der Welt. Tut alles ohne Murren. Das ist die einzige Aufforderung, die er hier gibt. Und dann kommt es zu dieser Schlussfolgerung. Es ist die direkte Folge davon, dass wir nicht murren. Und es hört sich so einfach an und ist so schwierig. Es ist wie so ein einfaches Prinzip. Jemand hat mal ein Buch geschrieben, es wurde ein Bestseller, wie du deine ganzen dein Geld verwaltest. Und letztendlich hat ein Komödiant gemeint, naja, ich hätte das Ganze auch auf einer Seite schreiben können. Nämlich, kauf nie etwas, was du dir nicht leisten kannst. Ist so ein einfaches Prinzip. Er hat da ein ganzes Buch geschrieben, Bestseller geworden, weiß ich was, aber eigentlich hat er sich nur um dieses Prinzip gedreht. Und das ist genauso eine einfache Aussage wie tu alles ohne Murren. Wir haben aber so viele Abers, oder? Aber. Ich möchte das doch jetzt haben. Kann ich es mir nicht vielleicht doch kaufen? Genauso haben wir viele Aber, wenn es darum geht, unser Murren in ein gutes und schönes Gewand zu kleiden. Was mache ich, wenn ich doch eigentlich jemandem ziemlich deutlich machen will, dass ich ihn nicht mag, ohne dass ich murre. Das kriege ich gar nicht mehr hin. Der zweite Punkt ist, dass wir uns ganz praktisch unterordnen. Und dieses Unterordnen ist schwer in nur eine Bibelstelle zu fassen. Deswegen steht da einfach nur 1. Petrus. Warum? Was ist die Botschaft vom 1. Petrusbrief? Wie ging es den Leuten damals, den Empfängern dieses Briefes? Eine Idee? Paul, du lachst.
Ja, sie hatten total komische Arbeitgeber.
Komische Arbeitgeber, ja. Nicht nur komische. Sie wurden verfolgt. Sie waren entweder kurz vor, was ich denke, oder einige Kommentatoren sagen, sie waren schon mitten in der Verfolgung. Ich denke, sie waren noch kurz davor, aber es hat sich alles darauf hingebahnt. Und Petrus, er schreibt zu ihnen. Und diese Verfolgung, wie der ganze Zusammenhang deutlich macht, und was ich eher denke, dass sie noch kurz bevorstand, war noch nicht so sehr die leibliche Verfolgung, dass sie geschlagen wurden und verprügelt wurden und weiß ich was alles. Sondern es war die Verfolgung, die wir teilweise in Ansätzen schon erleben, nämlich die verbale. Ja, wir könnten so weit gehen und sagen, das war schon verbaler Missbrauch, ja, oder irgendwie in diese Kategorie zu setzen. Sie wurden fertig gemacht, nicht mit Taten so sehr, sondern mit Worten. Mit wie ihnen gegenüber gehandelt wurde. Von den Autoritäten, vom Staat, von ihren Arbeitgebern und von ihren Kollegen. Und was gibt's noch in unserer Gesellschaft? Familien. In ihren Familien. Die ungläubigen Ehemänner sind mit ihren Frauen umgegangen, was unvorstellbar war. Sie haben sie fertig gemacht. Mit Worten. Und Petrus hat ganz deutlichen Aufruf in seinem Brief. Für all diese Probleme. Er sagt was? Die Botschaft ist, ordne dich unter. Demütige dich unter die Autoritäten, auch wenn sie nicht das Richtige tun und sagen und euch so schlecht behandeln. Ordne dich unter diese Arbeitgeber, die nicht mehr auszuhalten sind, und unter deinen Mann, der dich so fertig macht, dass du es eigentlich gar nicht mehr aushalten kannst. Das ist die Botschaft von 1. Petrus und das ist, wie es praktisch aussieht. Dass wir in Unterordnung leben und die Herrlichkeit und Kraft Gottes wird sichtbar. Es ist nicht, wenn wir einfach mal hier zurückgehen, dass wir das können, sondern wer wirkt dieses Vollbringen? Das ist zwar jetzt der direkte Zusammenhang, das Murren, aber es ist in der ganzen Schrift zu sehen. Gott ist es. Aus eigener Kraft könnte man es niemals schaffen, diesem Chef was Gutes zu tun. Diesem Mann was Gutes zu tun. Aber es ist Gott, der das und diese Kraft uns schenkt. Und das zeigt die Kraft des Evangeliums. Oh, nee, das war zu früh. Mal zurückgehen. Gut. Das dritte wäre die Kreativität. Sei kreativ und frag dich, wie du all die Arbeiten, in denen du stehst, all die Aufgaben, in denen du stehst, wie kannst du sie besser machen? Wie kannst du effektiver sein? Was kannst du tun, damit das ganze Projekt, die Arbeit, die Firma, wo immer du stehst, dein Studium besser wird, besser läuft und effektiver wird. Denk mit, denk nach, nimm Risiken auf dich. Such nach Lösungen. Guck dir ein Problem an, denk darüber nach, was sind Lösungsvorschläge? Nicht ein Lösungsvorschlag, mehrere Lösungsvorschläge und du nimmst dir den besten raus, kommst zu deinem Chef und sagst, das ist unser Problem und hier habe ich 3 Ideen, wie wir das lösen können. Ich denke, das ist die beste. Kreativ sein, mitdenken und alles voranbringen. So wird das Ganze praktisch. Wir haben schon die ganze Zeit über davon gesprochen, dass wir das in Demut tun. Nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz hatten wir. Steht ja noch dran. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Wir müssen auf der Arbeitsstelle nicht nach unserem Ansehen trachten, sondern unsere Freude in Christus finden. Das nächste ist unser Bestreben. Ein ausgeglichenes Bestreben. Was ist das Bestreben des normalen, nicht geretteten Arbeitnehmers? Was treibt ihn an? Profit, Ehrgeiz. Und es ist nicht ausschließlich schlecht. Aber was sind die richtigen Ambitionen, das richtige Bestreben? Deswegen habe ich geschrieben, ausgeglichenes Bestreben. Es ist dieses Denken, was alle Welt hat. Hier ist mein Kollege und ich versuche die ganze Zeit einfach nur wenigstens ein Stückchen besser zu sein als er. Das ist ein Bestreben, auf sich selbst zentriert. Ich bin Student und ich studiere Informatik und ich will einfach nur ein bisschen besser als mein anderer Kollege sein. Oder wie heißt es? Kommiliton. Anstatt sich zu überlegen, wie kann ich meine Kommilitonen vorwärts bringen, dass sie noch bessere Noten kriegen. Total absurd. Und genauso auf der Arbeit. Und es ist beides. Es ist richtig, dass wir im Wettbewerb stehen auf der Arbeit. Natürlich werden wir die Brötchen nicht unter dem Einkaufspreis verkaufen können. Wir haben einen Wettbewerb und gleichzeitig diesen Wettbewerb zu leben und liebevoll zu handeln. Das ist die Balance, in der wir uns halten müssen. Das ist dieses ausgeglichene Bestreben, den anderen höher zu achten und auf das des anderen zu sehen. Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen von und Abhängigkeit von Gottes Segen. Wir müssen erkennen und immer wieder uns in Erinnerung rufen, dass wir vollkommen abhängig sind von Gott. Wie wir es gerade eben gesehen haben, wir brauchen seine Kraft, wir brauchen seinen Segen, wir können es nicht alleine. Das sind Sachen, von denen wir sprechen, die sind unmöglich zu praktizieren. Hätten wir nicht Gott und seinen Geist und sein Leben und seine Kraft. Eine andere Bibelstelle, aber wie viel Kraft haben wir eigentlich von Gott bekommen? Womit wird die Kraft Gottes verglichen?
Ich glaube, bei der Auferstehung Christi, das ist diese Kraft, die Jesus im Tod
hat. Unglaublich, ne? Ihr habt es nicht gehört, aber sie hat es richtig gesagt. Na gut, ich wiederhole es. Die Kraft der Auferstehung Gottes, Christi, die Gott gewirkt hat. Das ist der Vergleich, der immer wieder, das ist nicht nur eine Stelle, gezogen wird, um uns zu zeigen, wie mächtig Gott in uns wirken möchte. Die Kraft der Auferstehung, sie steht uns bereit. Und das ist der Vergleich, weil es kaum einen größeren Vergleich gibt. Die Kraft der Schöpfung Gottes wird auch manchmal genannt und viel mehr kannst du eigentlich nicht sagen. Und da müssen wir auf Gott vertrauen. Wenn wir jetzt uns nochmal überlegen, ganz praktisch gesehen müssen wir also ohne Murren arbeiten, in Unterordnung, in Kreativität, in Demut in ausgeglichenem Bestreben zwischen Wettbewerb und Liebe, in Vertrauen und Abhängigkeit von Gottes Segen. Wenn wir Leute unter uns haben, ist auch nur wiederholend, deswegen können wir das kurz machen, wissen wir, dass Gott uns Autorität verliehen hat. In 1. Mose schon, 1 Vers 28, gibt Gott dem Menschen Autorität über die Erde. Und diese Autorität auf diese Art und Weise praktizieren wir. Und wir haben gerade schon an vielen Punkten davon gesprochen, dass wir so arbeiten, wie Gott es tun würde. Dass wir uns bewusst machen, dass wir auch einen Herrn haben, wenn wir als Arbeitgeber oder als Vorgesetzter von irgendjemandem sind oder Abteilungsleiter oder wie auch immer man es nennen mag. Wir haben auch einen Herrn und wir sollen genauso mit den Untergebenen umgehen, wie sie mit uns, nämlich in Ehre. Und Epheser 6 ist da noch ein guter Vers, den ihr euch dazu schreiben könnt, Epheser 6, Vers 9. Das heißt, der Arbeitgeber oder der Vorgesetzte, er setzt alles daran, seine Mitarbeiter, die unter ihm stehen, voranzubringen, vorwärts zu bringen, zu schulen, besser werden zu lassen in ihren Arbeiten. Er wird ihnen helfen in ihrer Karriere und nicht im Weg stehen. Und wie das ganz praktisch funktionieren kann, unter Römisch 4, ist, dass wir oft in den Sprüchen lesen. Die Sprüche beinhalten ganz viele praktische Ratschläge. Und sie sind sehr hilfreich. Interessanterweise hat irgendjemand die Sprüche in 31 Kapitel aufgeteilt. Und die meisten Monatstage haben auch 31 Tage. Und so sind viele Menschen auf die Idee gekommen, man könnte ja ein Kapitel pro Tag lesen. Was eine gute Idee ist. Und vielleicht schaffst du nicht ein Kapitel, weil du machst ja noch andere Bibellese. Vielleicht auch nur ein paar Verse, aber in diesen praktischen Weisheiten drin zu sein und zu leben. Und wegen der Zeit können wir jetzt kein Beispiel mehr da nennen, aber ihr könnt einfach anfangen zu lesen und werdet das sehr, sehr schnell merken. Und was ist die ganz logische Konsequenz davon, wenn wir merken, dass wir das eigentlich aus unserer eigenen Kraft gar nicht schaffen? Geschweige denn im Moment wirklich dieses Verlangen haben, das zu tun, wovon nicht Theo gerade gesprochen hat, sondern eigentlich Philipper 2 und Kolosser 3 gesprochen hat. Wenn ich das noch nicht mal möchte, wenn ich noch nicht mal den Wunsch verspüre oder wenn ich es möchte, aber keine Kraft habe, was muss ich tun? Beten. Wir müssen beten, weil wir erkennen müssen, dass wir es auch gar nicht aus uns heraus tun müssen, geschweige denn können, sondern aus Gottes Kraft. Wie wir in Philipper 2 gerade gesehen haben. Aus Gottes Kraft. Ihn bitten, Herr, schenk mir diesen Wunsch, Kolosser 3 zu leben und zu praktizieren. Schenkt mir diese Kraft, das zu tun, bei diesem und diesem Person, und ihr kennt die Namen eurer Kollegen, und ihr bringt sie vor den Herrn, euren Chef, und ihr betet für sie, dass er euch Kraft schenkt und den Wunsch und das Verlangen, diese Dinge umzusetzen. Und dann in all dem können wir Möglichkeiten suchen, wo unser Leben das Evangelium widerspiegelt auf der Arbeit, Möglichkeiten suchen, das in Worte zu packen, das Evangelium auf der Arbeit weiterzugeben. Warum ist das so wichtig, dass du mit deinen Kollegen über Jesus Christus sprichst? Ganz zu schweigen davon, dass sie natürlich verloren sind und den Herrn brauchen. Aber warum du?
Anders bin, also gegen die Gesellschaft, was ja der Vers vorhin war, und nicht sage, warum ich das bin, kommt mir ja die Ehre zu und nicht Christus.
Ah, ein guter Aspekt. Dir kommt die Ehre zu, wenn du nicht sagst, dass das eigentlich alles nur aufgrund von Christus ist, dass du anders bist. Hoffentlich positiv.
Aber das ist doch der Auftrag von Jesus Christus. Geht in alle Welt.
Das ist der Auftrag Christi. Sehr gut. Und noch praktischer. Wieso muss jetzt Dennis seinen Kollegen weitersagen von Christus? Weil es kein Zufall ist, dass er diese Arbeitsstelle hat, diese Kollegen hat und dieses Umfeld hat. Und Mike kann nicht diesem Kollegen Zeugnis geben. Er kennt ihn erstens nicht und zweitens ist er viel zu weit weg. Merkt ihr? Gott stellt uns in einen Raum, in eine Umgebung und andere können da überhaupt nicht hineinwirken oder lange nicht so gut. Und deshalb ist es eine große Verantwortung, die wir haben, dort, wo Gott uns hingestellt hat, Möglichkeiten zu suchen, Zeugnis zu geben. Und diese Kreise können weiter ausgebaut werden. Ja, es gibt alle möglichen Treffen, zu denen man immer wieder eingeladen wird, ja, wo sich verschiedene Firmen treffen und. Wenn du fertig bist mit deiner Firma, dann such solche Möglichkeiten in oder außerhalb der Arbeitszeiten und versuch als Drucker in der Druckerbranche Licht zu sein. Als Architekt Missionar unter Architekten zu sein. Und so weiter und so fort. Das ist die ganz besondere Situation, in der Gott uns gestellt hat und Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Die letzte Frage, die ich euch stellen möchte, ist, ob du schon so weit bist, dass du sagen würdest, ja, ich will. Ich dachte eigentlich, das ist eine Übung für Daniel und Steffi. Bitte stell ihnen schöne Grüße. Willst du bei all deiner Arbeit Gott die Ehre geben und für das Wohl deines Nächsten dienen? Antworte nicht leichtfertig. Es ist nicht schwierig, nicht schlimm, was anderes zu antworten. Aber ich möchte, dass du eine Minute drüber nachdenkst, ob du das wirklich schon möchtest und danach streben willst. Lass mich zum Abschluss noch beten. Herr, wir merken und erkennen, wenn wir diese Dinge hören und diese Verse aus deinem Wort lesen, wie sehr sie entgegengestellt sind zu unserem Verlangen, zu unserem Leben, zu unseren Wünschen, zu unserer alten Natur. Und wir brauchen aufs Äußerste deine Kraft, deine Hilfe, deine Weisheit. Wir beten, Herr, für jede einzelne Stelle, in der sich unsere Geschwister befinden. Und ich weiß, viele, die heute hier sitzen, haben von Montag bis Freitag schwierige Tage. Schwierige Leute, mit denen sie zusammen sind. Schwierige Kollegen, schwierige Arbeitgeber. Und Herr, wir wollen uns bewusst machen, dass du uns genau da inmitten hineingestellt hast. Wir möchten beten, dass du uns deine Kraft schenkst, diese Dinge zu praktizieren, anzufangen, umzudenken, dich, Herr Jesus, als unseren Herrn und Arbeitgeber zu sehen, als denjenigen, der uns die Aufgaben gibt, so gut oder so abscheulich sie sein mögen. Und es zu deiner Ehre zu tun. Und gleichzeitig beten wir, dass Menschen erkennen, dass das ein großes Licht ist, dass das anders ist, dass dieses Leben und dieses Arbeiten ohne Murren so komisch ist, dass es ein großes Zeugnis für deine rettende Gnade wird. Und wir möchten beten, Herr, dass wir diese Zeugen deiner selbst sind, dort, wo du uns hingestellt hast. In Jesu Namen und zu deiner Ehre. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört.
Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.